Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Parlament sei verfilzt, hört man immer wieder, weil die Parlamentarier und Parlamentarierinnen zu viele Nebenmandate hätten und das sei nicht gut für die Demokratie. Im Gegenteil, schrieb kürzlich im Tagesanzeiger der Bundeshauschefredaktor Patrick Voitz, diese Mandate stehen im Dienst der Demokratie, sie sorgen für gesellschaftliche Vielschichtigkeit und Wissenstransfer. Stimmt das? Darüber debattieren in der Freitagsdebatte von Kontext der SP-Nationalrat Andy Cimperlin, der SVP-Nationalrat Lukas Reimann und Patrick Voitz unter Leitung von Maya Brändli.
Patrick Voitz, Sie haben im Tagesanzeiger letzte Woche ein Loblied angestimmt auf die Lobbyisten, und zwar auf eine ganz bestimmte Art von Lobbyisten, gewählte Parlamentarier, Parlamentarierinnen, die in X-Verbänden und Mandaten Einsitz haben. Wie waren die Reaktionen auf dieses Loblied?
Es gab viele positive Reaktionen, die sich freuten über diese etwas andere Sicht auf den Lobbyismus. Dann gab es natürlich auch erboste Stimmen von Leuten, denen nicht behagte, dass dieses gehätschelte Bild in Frage gestellt wurde, dass eben Lobbyisten allesamt düstere Strippenzieher sind, die etwas Verwerfliches tun.
Andy Cimperlin, Sie sind SP-Nationalrat aus dem Kanton Schwyz. Sie haben sich ganz dezidiert gewehrt gegen solche Verbandelungen, gegen solche Mandate. Sind diese verbandelten Politiker und Politikerinnen schlecht für unser Land?
Politikerinnen und Politiker werden nach Bern gewählt, dass sie Interessen vertreten, das wissen die Wählerinnen und Wähler. Es geht aber nicht an, dass solche Mandate finanziell abgegolten werden, so dass die Unabhängigkeit dieser Leute, die in Bern politisieren, dass die gewahrt wird. Und vor allem herrscht eine große Intransparenz bei diesen Mandaten, vor allem auch bei den finanziellen Abgeltungen.
Lukas Reimann, Sie sind SVP-Nationalrat und Sie haben dieses Jahr eine Initiative lanciert für mehr Transparenz im Parlament. Das forderten die Linken ja schon lange. Warum Sie jetzt von der SVP auch?
Ja, ich bin überzeugt davon, dass Politiker das Volk und das Gemeinwohl vertreten sollen und nicht einfach für ihre eigene Brieftasche politisieren wollen oder sollen. Und ich habe von den Linken bisher leider zu viele Worte, aber wenig Taten gehört. Und ich würde mich sehr freuen, wenn endlich auch die SP oder die Grünen unsere Volksinitiative aktiv unterstützen würden.
Gut, schauen wir mal die Sache ein bisschen genauer an. Machen wir mal eine Auslegeordnung. Im schweizerischen Milizsystem ist explizit ja vorgesehen, dass Politikerinnen und Politiker ihr Engagement im Parlament im Nebenamt tun, also in Teilzeit quasi. Und Interessensvertretungen durch den Beruf, durch Mitarbeit in Verbänden sind ja eigentlich vorgesehen in diesem System. Warum jetzt plötzlich von verschiedenen Seiten diese vermehrte Kritik an diesem System?
Die Frage, die sich im Moment stellt oder schon länger stellt, ist das, dass man merkt, dass gewisse Entscheide hier in Bern oder mindestens gewisse Entscheide in Frage gestellt werden. Wie kommen diese zustande? In Kommissionen gibt es Mehrheiten vielleicht für Veränderungen im Gesundheitswesen, dann kommt man ins Parlament und merkt plötzlich, dass die Mehrheiten sich während der Phase zwischen Kommissionsarbeit und dann der Arbeit im Parlament auf eine andere Seite sich entwickelt haben. Und so sind Lösungen langfristig einfach nicht möglich. Gerade das Gesundheitswesen zeigt auf, wie eben diese Verbandelung von Politikerinnen und Politikern mit zum Beispiel mit den Krankenkassen oder den Versicherungen eben sich negativ auswirkt auf Veränderungen.
Ich würde hier ein bisschen widersprechen, was Herr Cimperlin sagt, weil gerade das Beispiel des Gesundheitswesens ist ja interessant. Also jahrelang hat man gesagt, diese Verfilzung mit den Krankenkassen sei problematisch. Die Krankenkassen haben sich jahrelang gewehrt, dass man die Jagd auf gesunde Versicherte eindämmt, also den sogenannten Risikoausgleich verschärft. Was ist passiert? Das Parlament hat diesen Risikoausgleich jetzt verschärft. Also das relativiert doch stark den Einfluss dieser Strippenzieher. Ich glaube nicht, dass auch Leute, die im Solde von gewissen Interessenverbänden stehen, einfach blinde Befehlsempfänger sind. Die Realität zeigt ein anderes Bild. Ein anderes Beispiel ist die Bankenvorlage, Too Big to Fail. das Schweizer Parlament steht im Ruche, quasi gekauft zu sein von Vertretern des Finanzplatzes der Banken. Und was hat dieses Parlament gemacht? Man hat die Eigenkapitalvorschriften erhöht in einer Form, wie das bisher kein anderes Parlament zustande gebracht hat. Also ich warne einfach davor, diesen Einfluss der auch ja bezahlten Interessenvertreter zu überschätzen.
Patrick Freuss, ich habe jetzt einen Artikel vor mir liegen, der ist in der Berner Zeitung erschienen, vor einem Jahr ungefähr. Da wird gerade die Sozialkommission des Ständerates mal aufgeschlüsselt. Da sind von 13 Mitgliedern in der Sozialkommission 6 Interessensvertreter von Krankenkassen und Lebensversicherungen, und zwar auch der Präsident dieser ständerätlichen Kommission ist Generalagent der Basler Versicherung, leitet die Public Affair Abteilung, und so geht das weiter. Felix Gutzwiller, Bruno Frick, alle sind vertreten, Helsana, Swiss Santé. Das geht doch, wenn man das jetzt mal so aufgelistet vor sich sieht, doch etwas zu weit, würde ich jetzt mal sagen.
Man muss sich diese Kommissionsarbeit ganz konkret vorstellen, diese Parlamentarier beraten hochkomplexe Dossiers, die jemand, der mit der Materie nichts am Hut hat, nicht versteht. Diese Leute sind durch Verbände gespiesen mit Detailwissen, mit Informationen. Selbstverständlich sind sie dadurch auch Interessenvertreter. Aber dieser Wissenstransfer stellt sicher, dass erstens mal die Materie durchschaut wird. Es gibt übrigens auch auf der anderen Seite Leute, die Know-how einbringen aus dem Spitex-Bereich, aus dem Bereich Altersvorsorge, aus dem Spitalwesen. Was geschehen muss, ist ein Interessenausgleich am Ende des Tages. Dieses Bild, oder, dass dann irgendwie die ganz finanzstarke Lobby sich durchsetzt, ist ein Zerrbild, weil alles, was am Schluss beschlossen wird, muss Bestand haben in einer Volksabstimmung. Wir wissen, einseitige Lösungen, die einseitig gewisse Interessen privilegieren, haben vor dem Volk keine Chance. Also dort ist auch eine Sicherung eingebaut, dass nicht einfach eine Lobby eine Seite durchmarschiert.
Ja, selbstverständlich, Herr Feuz, gehören Interessensvertretung, also Leute, die etwas von der Materie verstehen, in solche Kommissionen. Aber das bedingt ja nicht unbedingt, dass man nachher finanziell verbandelt sein muss mit diesen entsprechenden Leuten. Gerade zum Beispiel in der Gesundheitskommission sieht man ja sehr gut eben diese Verbandelung, auch die finanzielle Verbandelung. Und in diesen Kommissionen sitzen alles Leute, die etwas von der Materie verstehen, sonst kommen sie gar nicht in eine solche Kommission, weil der Druck der politischen Parteien, in einer solchen Kommission Einsitz nehmen zu können, ist sehr groß.
Aber ich muss jetzt schon sagen, eine Spitex-Vertretung zum Beispiel ist nicht in dieser Kommission drin. Lukas Reimann, Sie sind junger SVP-Politiker. Wie sehen Sie das Ganze?
Also sind wir ehrlich, wenn ein Politiker dafür, dass er an 2-3 Sitzungen im Jahr geht, x-tausend Franken kassiert, dann politisiert er nicht mehr frei und unabhängig, sondern dann politisiert er für die Interessen des Geldgebers. Und ich erlebe das Woche für Woche in der Rechtskommission. Da gibt es Kommissionsmitglieder, die bringen einen Antrag am anderen ein, den haben sie nicht selbst geschrieben, sondern den haben sie erhalten von der Abteilung ihres Geldgebers, und die fließen manchmal 1:1 so ins Gesetz. Wir haben es hier mit einer hochprofessionellen Gilde zu tun, die Lobbyisten, das kann man inzwischen an Studiengängen genau, also es gibt Studiengänge, wo man genau lernt, wie muss man mit Politikern umgehen, wie kann man das Ganze beeinflussen, und da werden Millionen eingesetzt und die wirken auch.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, es gibt ganz viele Beispiele. Also in der Rechtskommission ganz exemplarisch war das Aktienrecht und wie man da die Abzockerinitiative von Herrn Minder mit 15, 16, 17 Gegenvorschlägen immer wieder herausgeschoben hat. Es gibt Beispiele aus dem Umweltbereich, es gibt Beispiele im Krankenkassenbereich. Also es ist fast in allen Bereichen wird lobbyiert, überall da, wo der Staat eingreift, versucht man auch seine Interessen durchzusetzen.
Ich habe einfach ein bisschen Mühe mit dieser Vorstellung, die jetzt mehrmals angerufen wurde, dass Politiker quasi unabhängig dem Gemeinwohl verpflichtet sein sollen. Das ist eine sehr sympathische und romantische Vorstellung, muss ich jetzt sagen. Aber sie ist auch etwas naiv, denn ich behaupte jetzt mal, es gibt keine unabhängigen Politikerinnen und Politiker. Die einen beziehen Verwaltungsratsmandate, die anderen beziehen Lohn von einer Gewerkschaft oder sind Staatsangestellte. Die Politiker haben einen gewissen Hintergrund, sie haben einen Auftraggeber, sie haben eine Herkunft, sie kommen aus einem Milieu, wo sie sozialisiert wurden, und in diesen Milieus, in dieser Herkunft gibt es Interessen, die sie vertreten. Ich stelle jetzt mal in den Raum, es gibt keine unabhängigen Politikerinnen und Politiker, und wir sollten uns von diesem Bild lösen und eigentlich zu einem neuen Bild kommen, nämlich der Vorstellung, dass Politik ein sportlicher Wettbewerb ist von verschiedenen Interessenvertretern.
Selbstverständlich ist das so, Herr Feutz, dass alle Politikerinnen und Politiker ihre Interessen vertreten. Sie kommen ja aus einem Umfeld, von dem sie auch gewählt werden. Die Bürgerinnen und Bürger, die wissen, wen sie wählen, aus welchem Umfeld diese Person stammt. Es kann aber nicht sein, sobald dass diese Politikerinnen dann in Bern sind, dass sie irgendwelche Mandate annehmen, sich finanziell abgelten lassen und nachher eben für diese entsprechenden Verbände zum Beispiel dann ihre Interessen vertreten. Und das war nicht die Voraussetzung, als diese Politikerinnen gewählt wurden. Das ist der große Unterschied zu Ihrer These.
Ich glaube einfach, es gibt ein Missverständnis. Oder wir reden immer von Politikern, die quasi umgarnt werden von Lobbyisten oder gekauft werden. Wir schauen dann eben auf die Leute, die Verwaltungsratsmandate haben. Aber wir sind ja, oder Sie sind ja Milizpolitiker, Sie haben alle einen Lohn, einen Auftraggeber und sind dadurch ja quasi selber Lobbyisten. Also mit dem Milizprinzip ist quasi institutionalisiert, dass die Parlamentarier direkt selber Lobbyisten sind.
Also ich glaube, es geht ja vor allem auch jetzt mal zuerst um die Frage der Transparenz. Also was haben diese Parlamentarier, Parlamentarierinnen für Mandate? Und seit einiger Zeit ist ja da auch einiges getan worden, dass diese Interessenverbindungen offengelegt werden müssen. Sie sind ganz einfach einzusehen auf der eidgenössischen Webseite. Gleichzeitig haben Sie, Lukas Reimann, von der SVP dieses Jahr eine Initiative lanciert, die für noch mehr Transparenz plädiert. Also ich würde es mal sagen, da ist ja schon einiges gegangen. Reicht das nicht in Sachen Transparenz, damit man wenigstens weiß, wer da was tut?
Also die heutige Situation reicht keinesfalls. Dieses Interessenregister, das ist völlig unverbindlich und man deckt immer wieder Fälle auf von Politikern, die Mandate nicht angeben, da im Internet, und die sind nicht gestraft worden, da ist nichts passiert. Also es braucht da viel strengere Regeln und das ist ja das Entscheidende. Ich bin mit Herrn Feutz schon einverstanden, dass jeder Politiker schlussendlich Interessen vertritt. Aber das Volk hat doch ein Recht zu wissen, welche Interessen vertritt er und für welche Interessenvertretung lässt er sich sogar noch bezahlen. Und deshalb muss da Transparenz auch über die finanziellen Bezüge geschaffen werden.
Ich unterstütze diese Haltung von
Herrn Reimann. Das ist Andreas Cimbalin.
Ja, ich unterstütze diese Haltung von Herrn Reimann. Ich habe darum auch seine Volksinitiative, die er formuliert hat, als parlamentarische Initiative eingegeben und wollte testen, wie viele seiner Leute aus der SVP diese Zielsetzung auch unterstützen, und habe festgestellt, dass seine Leute das aber nicht unterstützen, sondern Herr Reimann ziemlich einsam in der SVP versucht.
Also Ihr Vorstoß kommt noch ins Parlament, nein. Und wir sehen dann, wer in welcher Fraktion wie stimmen wird.
In der Kommission
war es zu... Wir behandeln das heute Nachmittag an der Fraktionssitzung.
Wir werden das sehr genau anschauen, weil in der Kommission haben alle ihre Vertreter haben nicht zugestimmt. Das ist kein Kommissionsgeheimnis, weil es ziemlich klar war, wie es herausgekommen ist.
Also Lukas Reimann, Sie haben für mehr Transparenz plädiert, und dass dieser Vorstoß seitens der SVP daherkommt, das ist insofern erstaunlich, als Sie ja zum Beispiel dann wieder gegen die Parteigelder Offenlegung sind. Wie lässt sich das vereinbaren in Ihrer Partei?
Also das ist richtig. Bei der Parteifinanzierung, da bin ich strikt dagegen, weil ich eben kein Berufsparlament will und ich will auch nicht ein Parlament, wo am Schluss der Steuerzahler die Parteien finanzieren muss. Die Parteien, die sind privat und die müssen sich auch privat finanzieren. Aber wenn ein Politiker 1:1 Geld erhält, dann stimmt er nachher im Parlament auch so. Also da ist der Einfluss viel direkter, viel konkreter. Wenn Sie einer Partei eine Spende machen, da hat mir noch nie jemand gesagt, wir müssen heute so oder so im Parlament stimmen, weil die Partei eine Spende bekommen hat. Also da ist der Einfluss viel kleiner. Da geht es um ganz andere Ziele, von den Linken. Der größte Einfluss passiert direkt über die Politiker mit den Mandaten.
Aber Sie sagen, dass
ja gut, Herr Reimann, Sie sagen jetzt, dass das Ihnen das... Herr Tschümperlin, ja. Herr Tschümperlin. Es hat Ihnen niemand gesagt jetzt, dass Ihnen jemand das gesagt hat, aber Sie haben einen sehr prominenten Vertreter, der jetzt wieder in den Nationalrat kommt, der Partei genau sagt, wo die Richtung durchgeht und die Partei sehr stark finanziert. Also das ist kein Argument, das Sie jetzt vorher gegeben haben.
Patrick, ich möchte noch etwas sagen zu den beiden Statements von der Nationalrat. Ich schließe mich völlig an. Wenn ich für den Lobbyismus plädiere im Sinn, dass das nichts Verwerfliches ist, sage ich ja, es ist eben nichts Anrüchiges und wenn etwas nicht anrüchig ist, muss man es nicht verstecken. Ich bin für totale Transparenz. Ich würde viel weiter gehen als die Forderungen, die heute im Raum sind. Also neben den Gehältern, den Honoraren, die man bezieht als Verwaltungsrat oder Stiftungsrat, gehören meiner Meinung nach alle Löhne offengelegt. Einfach die Gehälter, die normalen Gehälter aller Parlamentarier. Es gibt da nichts zu verstecken. Eben im Sinn der Idee, dass Lobbyismus zum Geschäft gehört. Und selbstverständlich, man soll wissen, wer zahlt. Denn klar ist, die Lobbys sind nicht alle gleich stark. Die Lobbys sind nicht alle gleich finanzkräftig. Und damit man in diesem Spiel der Interessenvertreter sieht, wer Vorteile hat, es gehört offengelegt, wer wie viel Geld bezieht, aber nicht nur Verwaltungsratsmandate, sondern eben auch, wer beispielsweise bei einer Gewerkschaft wie viel verdient.
Patrick Freud, Sie haben jetzt vorhin schon mal das Wort sportlich und sportlichen Wettbewerb erwähnt. Sie haben jetzt auch gesagt, es ist nicht anstößig, wenn alle alles offenlegen. Jetzt mal anders gefragt, wenn alles ganz transparent ist und man weiß alles über alle im Parlament, ändert sich da etwas an der ganzen Geschichte? Also die Spieße sind ja dann trotzdem nicht gleich lang, wenn Sie schon
vom
Sportlichen reden.
Ich habe ja vorhin gesagt, die Leute sollen wissen, wer eine wie starke Lobby im Rücken hat und wie finanziell er von dieser Lobby abhängig ist. Ich warne einfach gleichzeitig davor zu meinen, mit Geld könne man politische Entscheide bis zuletzt beeinflussen. Man kann viel beeinflussen, aber am Schluss, wie gesagt, braucht es ausgewogene Lösungen, sonst scheitert man spätestens in der Volksabstimmung.
Andreas Tschümperlin?
Also ich denke, das große Thema in der direkten Demokratie, überhaupt in der Demokratie, ist, dass das Argument und das Gegenargument Platz bekommen, um das darstellen zu können. Und das Problem heute, das ich erkenne, ist, dass das Argument oder vielleicht das Gegenargument heute manchmal zu wenig Platz bekommt, damit zum Beispiel die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dann auch entsprechend das entscheiden können. Und das ist der Wert unserer schweizerischen Demokratie. Das ist auch ein Wert, den wir immer verteidigt haben, zum Beispiel in Gemeindeversammlungen, in Landsgemeinden. Da konnte Argument und Gegenargument vorgebracht werden und die Leute konnten entscheiden. Und das ist wichtig. Und heute wird zum Teil mit finanziellen Mitteln das verunmöglicht.
Lukas Reimann?
Also die Demokratie wird ganz sicher besser, wenn die Bevölkerung sieht, wer es mit wem verbandelt, wer kassiert von wo Geld, und das Interesse der Bevölkerung ist auch sehr groß. Als im Deutschen Bundestag vor wenigen Jahren das offengelegt wurde, da waren an einem Tag 12 Millionen Besucher auf der Webseite. Das ist bis heute der Rekord. Also die Leute wollten wissen, welche Politiker lassen sich woher bezahlen. Und ich habe auch die Hoffnung, dass einzelne Politiker, die jetzt Verwaltungsratsmandate sammeln, die über 30 Stück haben, dass sie vielleicht dann etwas Hemmungen haben, ungeniert solche Mandate weiterzusammeln.
Aber die kennt man jetzt ja schon, diese Mandate, die sind jetzt schon ausgewiesen. Also ich möchte zum Beispiel Otto Inaichen erwähnen, FDP, Luzern mit 27 Mandaten, das ist auf der Parlamentsseite ausgewiesen.
Es ist ausgewiesen, wie viele Mandate er hat, es ist aber nicht ausgewiesen, wie viel Geld er kassiert und für welche Mandate er Geld kassiert. Und das ist doch das Entscheidende, wenn Sie ein Mandat ehrenamtlich ausführen, dann sind sie weiterhin komplett unabhängig. Wenn sie für ein Mandat aber viel Geld kassieren, dann lassen sie sich davon auch leiten.
Aber das kann man sich ja vorstellen, oder nicht?
Es ist schon schwierig abzuschätzen. Wenn man mit den Leuten spricht, da ist es schwierig herauszufinden, wie viel bekommt man. Man bekommt natürlich mehr, wenn man bei den Novartis oder bei einer Bank im Ausschuss sitzt, als wenn man irgendwo beim Sportclub aus dem Dorf im Ausschuss sitzt, aber die genauen Zahlen, das, glaube ich, kann man sich schwierig ein Bild machen. Ich bin aber überzeugt, dass die Gehälter bei gewissen Mandaten das Gehalt von einem Nationalratsmandat sogar übersteigen können.
Aber Sie sind jetzt von Ihrer eigenen Partei, ich sage jetzt mal, etwas unschön zurückgepfiffen worden. Also man hat ja da in der Initiative vermieden, genau festzulegen, wie die finanziellen Nebeneinkünfte sind.
Also genau die finanziellen Nebeneinkünfte, die sollen offengelegt werden. Wir haben gesagt in der Partei, wir haben ein Milizparlament, jeder hat einen Hauptberuf und den soll er auch haben, wie der normale Bürger auch. Aber all die Mandate, die man dann bekommt, nachdem man gewählt ist, die müssen offengelegt werden, weil die sind die Mandate, die dann auch versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Politik, auf die konkreten Entscheide im Parlament.
Sie haben gesagt, wir hätten ein Milizsystem. Es ist immer wieder darauf verwiesen, wie wichtig dieses schweizerische Milizsystem ist, dass nämlich eben diese Parlamentarier, Parlamentarierinnen auch noch einen Beruf neben ihrem politischen Amt ausüben. Heute ist dieses Milizsystem aber vor allem eine Idee und in der Realität arbeiten zunehmend mehr als Berufspolitiker. Sollten wir diese Idee des Milizsystems nicht einfach mal begraben?
Es ist eben ein...
Patrick Kreutz.
Also wenn wir es unter dem Aspekt des Lobbyismus betrachten, glaube ich, dass es keinen großen Unterschied machen würde. Also ob man jetzt Berufspolitiker würde ja dann heißen, dass man einen besseren Lohn hat als Politiker. Schon heute sind die Einkünfte ja nicht so klein. Also zusammen mit Sitzungsgeldern kommt man als Nationalrat ja, glaube ich, auf 120.000 Franken, das ist ja nicht nichts. Jetzt kann man diesen Lohn noch erhöhen und sagen, dann ist der Zwang, Verwaltungsratsmandat oder irgendetwas zu übernehmen, kleiner. Ich glaube, am Grundsatz, dass eben Politiker quasi notgedrungen Interessenvertreter sind, wird sich nicht viel ändern mit einem Berufsparlament.
Also unter 20.000 Einkommen pro Jahr, das ist doch eigentlich beachtlich. Da könnte ich mich jetzt auch rein auf den Beruf Politikerin konzentrieren. Ich bräuchte keine Nebeneinkünfte mehr.
Ja, also ich weiß nicht, weil ich bin Vater von 4 Kindern und die studieren alle und von Beruf bin ich Schulleiter und ich muss Ihnen sagen, ich verdiene als Schulleiter im Kanton Zug mehr als 120.000 Franken. Es tut mir leid. Das große Problem, das wir einfach heute haben, ist die Verbindung zwischen zum Beispiel dem Beruf Schulleiter und meinem politischen Amt. Und das führt jetzt zum Beispiel bei mir im speziellen Fall dazu, dass ich meinen Beruf aufgeben werde, weil es einfach nicht mehr geht. Ich habe erkannt jetzt in diesen 4 Jahren hier in Bern, dass die Arbeit als Politikerin hier in Bern einfach so viel Zeit braucht und so viel Engagement braucht, dass man neben diesem Beruf nicht mehr 50% arbeiten kann in einem, sagen wir einmal, normalen Beruf. Selbstverständlich können gewisse Mandate vielleicht übernommen werden, Beratungstätigkeiten vielleicht gemacht werden, aber eben da komme ich schon wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis eben zwischen Politik und solchen Mandaten. Das möchte man ja eigentlich nicht unbedingt.
Oder? Also Sie plädieren für ein Berufssystem?
Selbstverständlich braucht es ein Berufssystem. Wir leisten uns das günstigste Parlament in ganz Europa, wenn man das mit allen europäischen Staaten vergleicht. Und ich glaube, gerade unsere Demokratie, es muss nicht die teuerste Demokratie werden, aber ich glaube, es wäre richtig und wichtig, wenn wir hier endlich den richtigen Schritt machen würden.
Lukas Reimann, Sie gehören ja zu dieser Generation der jungen Politiker, die dank dieser Reform im Parlament, wo jetzt eben diese 120.000 oder 140.000 Franken gesprochen worden sind, sich eigentlich als Berufspolitiker gleich von Anfang an etablieren können. Wie sehen Sie das?
Also ich bin total gegen ein Berufsparlament und ich finde auch diese 120.000 Franken sind viel zu viel. Wenn man im Nationalrat mitwirken darf, wenn man da arbeiten darf, dann das ist so eine Ehre und so eine große Aufgabe, da muss man nicht noch viel Geld dafür wollen. Wir können ja froh sein, dass wir eines der günstigsten Parlamente in ganz Europa haben und müssen da jetzt nicht ausbauen und denken, wenn die Politiker höhere Löhne haben, werden sie auch bessere Politik machen. Ich finde der Gedanke vom Milizsystem sehr richtig, dass die Politiker eben aus dem Volk kommen, sie sind Teil vom Volk, sie gehen nebenher noch einen ganz normalen Beruf nach und sind nicht in so einem Elfenbeinturm abgeschieden vom Rest der Bevölkerung, sondern sie sind volksnah und dieses Milizsystem hat in der Geschichte der Schweiz schon sehr viel Positives bewirkt.
Patrick Voigt, Sie haben in Ihrem Artikel geschrieben, dass das Ideal der Politiker im Gemeinwohl zu parlamentisieren, das sei naiv. Zwar nett, aber naiv.
Ich sage nur, wenn wir jetzt vom Berufsparlament sprechen, ich glaube nicht, dass die Verbandelung kleiner wäre. Sie wäre einfach raffinierter, besser kaschiert. Wir kennen Beispiele aus dem Ausland. Also es gibt, zeigen Sie mir ein Parlament, das irgendwie interessenloser politisieren würde als das unsere. Es gibt einfach dann raffiniertere Formen der Verbandelung. Man kann dann lesen, dass Politiker mit ihren ganzen Familien in die Karibik eingeladen werden von irgendwelchen Rüstungskonzernen. Also ich warne einfach vor der Vorstellung, dass dann mit einem Berufsparlament die Verbandelung kleiner und die Unabhängigkeit der Parlamentarier größer wäre.
Ich möchte die Schlussfrage stellen, wenn wir die Chance des Milizsystems aufgeben würden, was würden wir uns damit vergeben, Andreas Cimperlin?
Wir würden uns vergeben, dass wir, wie soll ich sagen, also das große Thema heute, denke ich, wir würden uns vergeben, dass die Medientauglichkeit der Leute, der Politikerinnen und Politiker, die heute gefordert ist, dass diese verbessert werden könnte.
Wie meinen Sie das?
Also der ganze Mythos des Milizsystems wurde aufgebaut vor 50, 100 Jahren. Und heute haben wir eine andere Welt. Heute haben wir verschiedenste Radiostationen, verschiedenste Zeitungen, verschiedenste Fernsehstationen. Wir Politikerinnen und Politiker sind gefordert, überall anzutreten, Debatten zu führen, damit wir auch wieder gewählt werden. Und schon rein dieser Aspekt fordert einfach viel mehr Zeit von uns. Und darum gibt es keinen anderen Weg.
Patrick Feutz.
Ich glaube einfach, der Unterschied wäre klein, denn es wurde völlig zu Recht gesagt, also die Mehrheit unserer angeblichen Milizpolitiker sind bereits Berufspolitiker. Ich habe auch ausgeführt, warum sich bezüglich Verbandelung wenig ändern würde. Der Übergang zu einem Berufsparlament würde einfach nicht viel ändern. Der Gewinn wäre klein, ich sehe eigentlich keinen. Ja, der Unterschied wäre gering.
Lukas Reimann.
Ich glaube, der Unterschied wäre nicht gering. Die Verbandelung würde zwar so bleiben, aber es würde diese Volksnähe, diese Verbundenheit vom Politiker mit dem Volk, dass der Politiker eben nicht als Spezialperson oder bessere Person verstanden wird, sondern als Teil vom Volk verstanden wird, das würde aufgegeben und das wäre sehr schade. Aber damit die Miliz glaubwürdig bleibt, braucht es mehr Transparenz, dass die Bevölkerung sieht, wer ist wo verbandelt, wer macht was. Und deshalb bitte ich alle auf www.unbestechlich.ch die Transparenzinitiative zu unterschreiben.
Vielen Dank. Ich beende hiermit die Debatte und ich verabschiede mich. Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.